Hallo und herzlich willkommen zur kleinen schwarzen Chaospraxis. Hallo Denise.
Hallo Ninja. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, weil du gleich zu Beginn, also wir haben gerade ungefähr eine halbe Minute gesprochen und dann hast du gesagt, wir reden gleich über Geschlechtsteile. Interessant.
Ja, ich beginne viele Gespräche auf diese Art und Weise. Nein, wir hatten eine Hörerinnenzuschrift, die uns nach Tipps gefragt hat. Wir hatten ja mal vor ein paar Folgen mein Anliegen mit dem Tipps zum Thema Geschlechtsteile. Wir hatten ja mal vor ein paar Folgen mein Anliegen mit den Kinderbüchern zum Thema Tod und Sterben. Da habe ich sehr viele Tipps bekommen. Vielen Dank. Und sie hat dann gefragt, ob wir nicht mal auch mal darüber sprechen könnten, ob es Kinderbücher gibt, die wir kennen, mit modernen Bezeichnungen von Geschlechtsteilen. Also jetzt nicht Mumu und
Muschi, Minka.
Bei meinem Cousin hieß es immer Schniedel oder Schniedelwutz.
Schniedelwutz.
Ja.
Was soll das bitte, also was soll das?
Ja, ich glaube, es ist natürlich auch eine krasse Unsicherheit. Und heutzutage ist, also die Eltern um mich herum benennen das mit ihren Kindern einfach in der Regel so, wie es heißt, also Penis. Und da muss man ja dazu sagen, für das weibliche Geschlechtsteil gibt es ja kein allumfassendes Wort, was jetzt alles meint. Ne? Also Vulva sind alle äußeren Geschlechtsteile, Vagina ist das Innere. Wir sagen mit unserem Kind Penis und Vagina. Das hat sich irgendwie so ergeben. Also mein Mann ist ja auch Biolehrer, der hat dann halt da so mit angefangen. Ich würde dem natürlich erklären, dass das nicht alles ist bei der bei einer Person, die mit weiblichen Geschlechtsteilen auf die Welt gekommen ist. Aber das ist jetzt erstmal so die Bezeichnung. Das finde ich schon mal besser als Schniedel und Momo und Bienchen und Blümchen und so.
Das Ding ist, also ich habe da überhaupt keine guten Tipps. Ich kann mich noch an mein Aufklärungsbuch erinnern. Das war eins mit Fotos. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe.
Von echten?
Das ist so richtig. Von echten, von der Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder.
Ach so, krass. Ich hatte nur so
70er,
Zeichnungen.
Ne? Naja, meins ist halt aus den 70er Jahren.
Ja, okay.
Und ich habe, glaube ich, hier schon mal davon erzählt und dann im Rahmen dessen.
Von den Kindern auch fotografiert?
Ja, auch fotografiert, genau, nackte Kinder. Und ich
Was?
Habe im,
oh Gott.
Ja, ich bin ja alt. Ich bin ja ein Boomer sozusagen. Und deshalb gab es dieses Buch und das habe ich mal gegoogelt. Habe ich das nie erzählt hier?
Kann schon
ich
weiß sein, nicht, aber ich bin gerade mega geschockt.
Mhm.
Ich hoffe, das gibt es nicht mehr.
Du, ich habe das gegoogelt und ich glaube, das heißt Tanja und Fabian. Ja, und das gibt es noch. Also das gibt es noch. Ist derzeit nicht verfügbar.
Ja, ach so, Überraschung.
und das sieht, die Kinder waren, glaube ich, die waren auch nackt. Vielleicht habe ich mir auch, weiß ich nicht, habe ich es auch.
Krass, also, das ist super unangenehm, schon das, was du hier in die Kamera zeigst.
Ja, und das war, ich habe das Buch total gerne gemocht.
Ja, ist ja auch.
Ich habe das richtig, richtig gerne gemocht. Ich war ja auch ein Kind.
Genau.
Aber ich habe dann, als ich es gegoogelt habe, gesehen, dass das irgendwie so ganz, Leute kauften auch und das war dann so ganz schräg, so pornografisch genutzt. Ich glaube, das ist tatsächlich eben in den, wann ist denn das erschienen? Die dritte Edition ist 92 erschienen.
Oh krass.
Die dritte Edition, 1. Januar 92, vielleicht war das dann auch nicht mehr so explicit, aber ich fand es natürlich toll, die Menschen nackt zu sehen, also so. Die sahen natürlich trotzdem anders aus als ich, weil das waren ja alles, es war ja eine ganz komplett weiße Familie. Aber ich fand das als Kind irgendwie gut. Ich mochte das Buch. Und ich weiß nicht mehr, welche Begriffe da genutzt wurden. Ich weiß halt noch, dass ich am tollsten, dass ich unbedingt die Pille haben wollte. Mit 9. Weil,
ach, die schönen 70er.
Weil dieses, in dem Buch gab es so eine Pillenpackung und da hat das eine Kind so durchgeguckt, wie durch so ein kleines Kaleidoskop oder so. Die war so kreisförmig, die Pillenpackung, damit man immer weiß, an welchem Tag man ist. Und dann, ich fand diese Pillenpackung einfach so toll. Und dann habe ich so gedacht, oh cool, wenn ich groß bin, kann ich die Pille nehmen. Habe ich ja übrigens in meinem Leben auch gemacht, aber nur 2 Wochen oder so. Also,
ja, ich bin das Gegenteil mit 15 Jahren. Ich habe sie tatsächlich 15 Jahre genommen und erst danach gemerkt, was, also ich hatte da auch nie krasse Nebenwirkungen von, muss ich sagen. Und habe dann erst danach, als ich sie abgesetzt habe, gemerkt, was das so mit meinem Körper tatsächlich auch gemacht hat. Das war mir natürlich theoretisch schon bewusst, aber man denkt natürlich, bei einem selbst wäre das nicht so schlimm. Ich hatte so ein Buch aus den 80ern. Ich weiß auch gerade nicht, wie das heißt. Wir haben das auch noch. Kasimir guckt sich das ab und zu gerne an. Und das ist aber so gezeichnet. Und auch das ist aber ein bisschen weird. Allerdings steht da tatsächlich, ich glaube, Penis und Vagina steht da auch mit drin. Das kann man so aufklappen. Dann ist halt erst ist der knackige Körper, dann klappt man weiter, dann kommen die Muskeln, dann klappt man weiter, dann kommt das Skelett. Also man lernt da halt verschiedenste Dinge.
Wie zu. Der Körper auch ganz, ganz nackt aussieht, ohne Haut und Knochen.
Genau, genau.
Und ja, mit Knochen.
Aber natürlich Sorry. Auch alle weiß und Mädchen und Junge und alles sehr binär und so weiter. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte nur das und nicht mehr sonst so viel. Meine Mutter war sehr offen, was so Aufklärung und so angeht und hat mir sehr früh sehr viel beigebracht auf eine völlig, ich muss sagen, pädagogisch und kindlich artgerechte Weise. Aber wenn ich halt dann gefragt habe, wo die Babys herkommen, dann hat sie mir halt gesagt, wo die Babys herkommen und hat sich nicht irgendwie groß was ausgedacht. Und dann habe ich mich halt manchmal gefragt, ja, wie passt das alles und so. Und dann hat sie mir das halt erklärt irgendwie. Und ich weiß auch, es gab eine Situation, wo ich auf der Toilette gesessen habe und so nach unten geguckt habe und dann gesagt habe, ja, da passt doch niemals ein Baby durch.
Habe ich auch gedacht. Habe ich übrigens ja. auch noch gedacht, als ich schon schwanger war. Ja.
Genau.
Ich habe auch einfach gedacht, bei mir geht es einfach nicht. Das, ihr werdet schon sehen.
Ich wurde ja tatsächlich untersucht noch in der Schwangerschaft im Klinikum, weil ich vermeiden wollte, dass die zu mir direkt sagen, ja, also sie sind ja so klein, wir machen einen Kaiserschnitt. Und dann wollten die mich vorher untersuchen, ob mein Becken breit genug ist, damit ich, wenn es so kommen würde, ist es am Ende nicht, aber das ist ja eine andere Geschichte, vaginal entbinden kann. Und dann hat die mich untersucht und auch abgetestet, also ihre Hand eingeführt, die hat das sehr vorsichtig gemacht, war alles okay. Und hat dann am Ende so ganz überrascht gesagt, so eine jüngere Ärztin, ja, also ich muss sagen, ich bin überrascht. Ihr Becken ist genauso breit wie bei anderen Frauen und sehr gebärfreudig. Und ich dachte so, ja, danke schön.
Ja, aber ja. Das Ding ist halt, dass sie wahrscheinlich vorher nicht so viele kleinwüchsige Frauen untersucht hat.
Ja, und dass sie natürlich auch nicht im Studium vorkommen, wahrscheinlich, Leute.
Genau, das ist sowieso das Problem, dass ja. so vieles überhaupt nicht im Studium vorkommt.
Auf jeden Fall Kinderbüchertipps. Ich habe ihr dann geantwortet, dass ich eins kenne, was ich ganz toll finde, das heißt, alle haben einen Po. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob da tatsächlich auch Geschlechtsteile explizit benannt werden. Da geht es aber sehr darum, dass eben einfach alle Leute, ich glaube, in einem Schwimmbad ganz unterschiedliche Körper haben.
Ja.
Und das ist relativ neu, das ist jetzt nicht aus den 80ern oder 90ern, aber es ist sehr neu. Klingt und das sind einfach ganz viele tolle unterschiedliche Körper von Frauen, Männern und anderen Geschlechtern und behaart, unbehaart, groß, dick, klein, dünn, im Rollstuhl und so weiter. Das finde ich halt so, was die Vielfalt angeht, ganz toll. Aber ansonsten sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir uns jetzt Kinderbücher angucken und da stehen Geschlechtsteile benannt drin. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir an diesen Punkt kommen, weil wir mit unserem Kind einfach sehr offen darüber reden und ich das, glaube ich, so machen würde wie meine Mutter, dass ich jetzt für dieses Thema nicht irgendwie ein Buch brauche und so sage, wir setzen uns jetzt mal hin und jetzt lernen wir mal, wie die Geschlechtsteile heißen. So. Sondern das
ich glaube auch nicht, dass das bei uns passiert ist.
Ja, es also, ist so ein Alltagsding, was so nebenbei passiert. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem irgendwie ganz coole, witzige Bücher und ich fände vielleicht Tipps gut, wo es tatsächlich ein bisschen diverser ist. Also nicht all white und nicht irgendwie nur ohne Behinderung. Und wenn wir von Geschlecht sprechen, vielleicht vor allem auch mit Inhalten, wo es nicht nur Junge und Mädchen gibt.
Ja, ich erinnere mich halt daran, dass ich meine Mutter halt auch nackt gesehen habe als Kind. Und Nacktheit bei uns zu Hause auch überhaupt gar nicht so ein Ding war. Ich war selber sehr viel nackt.
Ja, ja, also wir sind jetzt nicht nackig im Wohnzimmer gesessen oder so, aber es war total normal immer, dass man sich mal auf dem Flur nackt begegnet, wenn man auf dem Weg ins Bad war oder so.
Genau, also es war jetzt nicht so, dass wir alle nackt irgendwie die ganze Zeit rumhingen und nackt gekocht haben, aber wenn es praktischer ist, nackt zu sein, waren wir halt nackt kurz so, ne? Und das ist irgendwie.
Bist du gerne
ich
nackt?
Ich weiß gar nicht, ob das. Ehrlich gesagt, nicht mehr so sehr wie früher. Ich glaube, das liegt an unserer Wohnsituation. Wir haben nirgends Vorhänge. Mhm. Und unsere Nachbarn, also auf der Rückseite der Wohnung, hallo Janis, sorry für die Nacktheit. Also da kann man halt einfach reingucken und deshalb bedecke ich mich schon mehr. Aber ich mag Luft am Körper. Also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, Jan, der zieht nie seine Schuhe aus oder selten seine Schuhe aus. Ich verstehe nicht, ich ziehe als erstes, wenn ich reingehe, meine Schuhe aus und auch gerne meine Socken. Ich bin zum Beispiel gerne barfuß. Ich mag gerne den Boden. Aber ich renne jetzt nicht mehr so nackt rum. Also ja. Ich werfe mir schon ein Handtuch über, wenn ich ins Bad gehe oder einen leichten Morgenmantel. Ich habe mehrere davon und dann bevor ich unter die Dusche gehe. Genau, ich habe wirklich witzigerweise so echt richtig viele so Überwerfmäntel, aber ich bin ja überhaupt nicht so eine Lady, die so, ich bin halt dann diese Überwurfmäntel und zwei verschiedene Socken an oder so.
Ich sehe dann halt immer aus wie Kevin allein zu Hause, weil mir die halt alle immer viel zu groß sind.
Oh Gott.
Was gibt's ja nicht in meiner Größe.
Also findest du es eigentlich nervig? Ich finde ja, also wenn du das so erzählst, ne, das ist natürlich nervig, aber habe ich so voll das Gefühl, dass ich finde es voll niedlich. Oh Gott, wenn ich dich so sehe in so Kevin allein zu Hause, dann will ich da irgendwie gleich so.
Fände es auch witzig, so eine Version mit mir auf jeden Fall. Ich bin ja tatsächlich, ich hätte das nie gedacht und ich bin vor ein paar Jahren das erste Mal in einer Sauna gewesen und fand es mega geil.
Ich liebe Sauna.
Ich liebe Sauna. Ich glaube, der Punkt, wenn ich jemanden treffe, den ich kenne, aber nicht gut kenne, also so ein Auftraggeber aus der Stadt oder so.
Das ist das Problem. Das ist
unangenehm. Das ist mir
und noch schlimmer ist, wenn du merkst, die erkennen dich, aber du weißt nicht, wer das ist.
Ja,
das passiert ja auch dann manchmal.
Wobei man ja auch sagen muss, da, wo man dann tatsächlich komplett nackig ist. Also ich laufe in den Gängen zum Beispiel auch mit einem Saunahandtuch herum, ne? Hm. Wo man da jetzt komplett nackig ist, die Saunaräume an sich, die sind ja auch im Regelfall nicht übelst krass beleuchtet. Also
ja, aber es reicht.
Es reicht. Es reicht, okay.
Ich bin auch ehrlich gesagt, ich merke halt auch, dass ich wirklich irgendwie so ein bisschen mehr gschammig bin. Gibt's das Wort an alle Bayern da draußen? Gschammig?
Gschammig,
ich weiß nicht genau, ob es das gibt, es kam mir gerade so, aber dass ich nicht mehr ganz so, vielleicht liegt das wirklich, vielleicht muss ich Vorhänge kaufen, damit ich meine Nacktheit wieder besser zelebrieren kann.
Ja, aber Denise, das ist doch das Geile in der Sauna, das war für mich ein totales Erlebnis zu sehen, dass andere Leute auch völlig normal aussehen, teilweise völlig auch nochmal viel krasser aussehen als ich, dass da Leute, vor allem Männer, alte Männer, ihre Körper, die wirklich an überall nicht der Norm entsprechen, stolz wie Oscar durch die Gegend tragen, nur weil ihnen da unten irgendwas baumelt oder so. Und ich habe dann gedacht, wow, ich habe einen richtig geilen Körper und den kann ich zeigen und so. Und ich laufe hier rum und alles ist cool. Das war für mein Selbstbewusstsein ein richtiger Push. Jetzt war ich leider jetzt natürlich dieses Jahr überhaupt nicht da wegen Corona. Und ich habe auch, bevor ich Mutter geworden bin, jahrelang nackt geschlafen. Das fand ich auch super angenehm.
Ich bin auch eine Nacktschläferin.
Und das mache ich jetzt aber nicht mehr, weil das Kind ja oft nachts noch rüberkommt oder dann zumindest morgens rüberkommt zum Kuscheln. Und das muss ich sagen, das finde ich irgendwie weird. Also dann ganz nackt mit dem Kind zu kuscheln.
Ja, das verstehe ich.
Finde ich weird.
Auch komisch. Ja. Also ich habe auch immer jetzt meistens eine Unterbuchs an. Ich finde, es sind ganz schön viele Informationen. Und ich weiß, was ich unbedingt brauche, ist jetzt im Winter eine Wärmflasche an den Füßen. Und ich habe den besten Mann, weil ich lege mich ins Bett und dann ist da eine Wärmflasche. Und wenn da keine ist, werde ich richtig wütend.
Deswegen macht er
hat nicht die beste Frau.
Genau. Ja, aber wahrscheinlich kriegen wir jetzt ganz viele Zuschriften von Leuten, die das toll finden, dass wir nackt schlafen. Werden wir einfach blockieren.
Ja, ihr kriegt einfach sofort aufs Maul, ihr Steine.
Das ist auch tatsächlich was, wenn Kasimir mal bei Oma und Opa schläft. Zum Beispiel im Hotel mache ich das auch nicht. Das finde ich irgendwie, habe ich so, auch wenn da frische Wäsche drauf ist, das finde ich irgendwie weird. Aber wenn Kasimir bei Oma und Opa ist und ich schlafe zu Hause, dann freue ich mich richtig drauf, mal wieder nackig schlafen zu können. Das ist weird. Völlige Freiheit. Auf der anderen Seite, ich glaube, das habe ich aber auch
Kinder
schon mal erzählt.
Diese Kinder schränken einen ein. Es ist interessant, ne, weil das macht natürlich auch, also Kinder bekommen, auch in einer langen Beziehung und so, dann kriegt man Kinder. Und ich meine, ich finde auch nackt schlafen hat jetzt für mich nichts Sexuelles. Das hat eher was Freies oder sowas. Aber natürlich ist, wenn du nackt bist, ist der Schritt nochmal ein Schlafanzug weniger. So, oder ein Pyjamino, wie meine liebe Freundin sagt immer Pyjamino, das mag ich sehr gerne, das Wort. Und natürlich macht, also das sind so kleine Sachen, aber Kinder machen natürlich auch was mit der Sexualität in der Partnerschaft, ne? Also dass man das verstecken muss und so und dass man sich vielleicht auch verändert hat, auch als wenn man ein Kind geboren hat, sich der Körper auch verändert, auch das Empfinden, die Hormonsituation und so. Also ich erinnere mich an sowieso die ersten Wochen, da geht halt gar nichts mit Wochenfluss und allem Schnick, Schnack, Schnuck. Wochenfluss habe ich hier schon mal erklärt, ne? Habe ich mich ja schon empört, dass ich das erst kennengelernt habe, als ich schwanger war.
Ich auch, dann von dir, danke.
Bitte. Genau, und das geht dann ja nicht und dann verändert sich eben auch so eine Partnerschaft und ich finde, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was so ganz selten oder das wird dann unter Freundinnen besprochen oder so irgendwann, aber das ist auch ein recht tabuisiertes Thema, das also Sexualität sowieso und wie sich Partnerschaften verändern, wenn dann auf einmal Kinder da sind, weil dann geht's halt auch nicht mehr in erster Linie um einen selbst, sondern in erster Linie um das Wohl des Kindes, dass das Kind irgendwie versorgt wird und so. Das ist auch ein großer emotionaler und ein großer körperlicher Aufwand. Man hat weniger Schlaf und so weiter. Genau. Und ich erinnere mich an solche Phasen auch in unserer Beziehung, die bestimmt auch herausfordernd waren. Also erinnere mich jetzt nicht an großes Drama oder so, aber bin mir ganz sicher, dass das für Beziehungen auch schwierig sein kann, auch dass Eifersucht eine Rolle spielt. Übrigens hat mich neulich eine Frau gefragt, ob ich glaube, dass Eltern neidisch auf ihre Kinder sein können. Und ich habe mit Ja geantwortet.
Inwiefern?
Ja, ich will das jetzt nicht so ausplaudern.
Ach so, aber ob die Kinder einfach irgendwas toller können oder
zum Beispiel, genau.
Wenn sie älter sind.
Dass die Kinder erwachsen sind und ein anderes Leben führen als die Eltern.
Okay, ne? Weil auf einen Dreijährigen, ich bin neidisch auf seine Augenbrauen, aber ansonsten.
Ich rasiere sie dir ab, falls ihr ein kleines Kind in Hannover seht, ohne Augenbrauen.
Sitz immer da und guck ihn an. Oh, diese
Augenbrauen. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Eltern neidisch sind auch auf ihre Kinder. Es gibt ja auch so viele Eltern, die für ihre Kinder quasi Karrieren planen, die sie nicht gelebt haben. Und wenn das dann tatsächlich gelingt, ist es vielleicht auch für die Eltern
ja, so Hockey-Moms
so mittelgeil. Ja, genau, sowas. Ja. Aber wir wollten eigentlich über, ich finde das
Thema. Ja, jetzt haben wir immer noch nicht viele Kinderbücher-Tipps, aber ich glaube, wir haben auch nicht so richtig welche.
Nee,
aber
ehrlich gesagt.
Ja, aber wenn ihr welche habt, das habe ich ja schon gesagt, ne, vielleicht auch welche, die euch ein bisschen, wo ihr wisst, das kommt vielleicht auch von jemandem, der jetzt nicht super binär denkt und da ist irgendwie mehr Diversität im Spiel, das würde mich auch interessieren. Und dann kann ich die ja vielleicht auch ein bisschen mit unseren HörerInnen, können wir die dann beim nächsten Mal ein bisschen teilen oder eine kleine Liste machen. Und dann können wir unserer Hörerin Lena, die mir geschrieben hat, ich glaube, sie hieß Lena, ein bisschen weiterhelfen. Das wäre doch ganz schön. Aber alle haben einen
sehr
Po.
Schön.
Kann ich tatsächlich sehr empfehlen in diesem Zusammenhang und ansonsten einfach wirklich da offen drüber zu reden. Ich glaube, das ist, also vielleicht ist es auch meine Bubble, aber ich glaube, das ist inzwischen auch ein Thema, mit dem man ein bisschen lockerer geworden ist. Ich weiß noch, dass ich zu Schulzeiten wirklich, also mit die aufgeklärteste von allen war und dass teilweise mich dann Leute gefragt haben, damit ich meine Mama das dann frage zu Hause und dann allen erzähle oder dass wir uns auch mal mit einer Freundin hingesetzt haben und der gesagt haben, hier, pass mal auf, das mit der Menstruation, das ist so und so und du musst das und das benutzen und so. Aber das, also ja, ich glaube, das ist heute, sagen wir mal, in mehr Familien als früher. So kann man es vielleicht ganz gut formulieren.
Ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich glaube, vielleicht verklemmen wir auch ein bisschen mehr, weil ich glaube, meine Mutter ist ja 1950 geboren. Mhm. Ist deine Mutter ist viel jünger, ne, als meine Mutter, oder?
Meine Mutter ist 1957 geboren.
Okay, durften wir das jetzt verraten?
Ja.
Okay.
Meine Mutter sieht 10 Jahre jünger aus, sie ist immer ganz stolz drauf. Ich glaube, ich darf das verraten.
Sie sieht 17 Jahre jünger aus, Ninja. Und meine Mutter ist ja richtig so, also ich meine, die war 68, 18. Ne? Und das ist natürlich so Hippie. Geil. Und so. Und die hat das auch so ein bisschen, zumindest optisch auf den Fotos. Und ich glaube auch so, wie sie, dann sie hatte ja auch so einen Laden mit so Ethno-Zeugs. Mit so Schmuck und so, ja, ja, bemalten Ledertaschen und so.
Sowas wollte ich auch machen. Als ich ein Teenie war, habe ich gedacht, ich ziehe irgendwann in die Toskana, weil wir da Urlaub gemacht haben. Und dann mache ich in San Gimignano so einen Laden auf, genau so einen Laden. Und dann sitze ich immer vor dem Laden auf so einem kleinen Schemel mit meinen Katzen und unterhalte mich mit den NachbarInnen.
Ey, das sind, finde ich, richtig gute Aussichten für in 20 Jahren oder 30.
Will ich jetzt Ethno-Schmuck zu verkaufen, fände ich jetzt auch mit dem Wissen, was ich heute habe, nicht mehr so geil.
Ich muss ja, man kann es ja selber selbst gebastelte Sachen, ja, verkaufen, genau, mit Strandgut.
Kommt bestimmt richtig gut an, wenn ich die bastel.
Aus Müll. Aber meine Mutter hatte halt so einen Laden und ist dann immer so einkaufen gegangen, also gefahren nach Amsterdam und hat dann den heißen Shit geholt und so. Und die hat, glaube ich, hat schon so, also weißt du, es roch auch nach Räucherstäbchen und die hatte diese Pflanzen, die jetzt auch, diese ganzen Trockenblumen, dieses ganze Zeug, was jetzt alles wiederkommt, so, ja, sah es bei uns zu Hause aus und Muscheln und so. Und die hat schon so ein bisschen so ein
Hippie-Ding gefahren. Kann ich mir richtig gut vorstellen.
Gefahren. Und die hat natürlich dann auch ihre Kinder so, also mich und meinen Bruder so, also sie hat auch kein Blatt vom Mund genommen. Und das, ich glaube, dass es für die Generation eher nochmal eine ganz andere Nummer war. Aber ich habe manchmal das Gefühl, in manchen Belangen entwickeln wir uns echt zurück in die 50er. Also da, okay, da wird es auf einmal so, so kompliziert und so und verklemmt auch irgendwie. Also es kommt auch, glaube ich, immer darauf an, in welcher Blase man sich gerade befindet. Aber ich glaube, dass es für viele richtig schwer ist, über Sexualität, auch über Organe, Sexual, oh, guck mal, ich kann es gar nicht aussprechen. Manche ist es richtig
Sexualorgane. Was ich noch ergänzen möchte, ich glaube, was tatsächlich für die jetzige Generation oder auch für Teenies und Kinder, die noch nachkommen, ein ganz anderes Thema ist als für uns früher vielleicht, ist natürlich so der Zugang zum Internet und Pornografie, ja, und auch Medien. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, da gibt es ja auch ganz tolle Dokus zu und so. Und wir haben ja auch schon mal, als wir über das Buch von Patricia Camarata drüber gesprochen haben, haben wir darüber gesprochen, wie geht man damit um, wenn Kinder Pornografie im Internet konsumieren. Und da gibt es ganz viele Studien zu, dass sie eben tatsächlich denken, das wäre echter Sex und sie müssten so performen und so. Und das, finde ich, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja. Aber ja, absolut, jetzt sind wir von den Begriffen, sind wir und den Kinderbüchern sind wir bis dahin gekommen.
Aber ich kann es tatsächlich nicht beantworten, weil, ich habe jetzt gerade keine Literatur für Kinder eigentlich. Also ich, ehrlich gesagt, mir fällt ein, dass es im Kinderladen, meine Kinder waren ja im selben Kinderladen wie Kasimir, und dass es in dem Kinderladen ein Buch gab, was ich ganz cool fand. Ich weiß nicht, hast du das schon mal in den Händen gehabt oder?
Nee,
ich weiß nicht. Ich erinnere mich immer an diese ganzen Mama-Mu-Bücher und an dieses Aufklärungsbuch. Und ich glaube, das war ganz cool.
Muss ich mal
und
fragen.
Ich schätze mal, das fliegt da auch immer noch rum. Ich finde es halt
garantiert
irgendwie schön. Ja, ich finde es halt irgendwie schön, wenn man diese Dinge, die wir so tabuisieren, wenn man die tatsächlich ins Leben nimmt und nicht an den Punkt kommt, dass man sagen muss, du komm, jetzt setzen wir uns aber mal hin und reden darüber, sondern dass das einfach, also dass es sich ergibt. Und es ergibt sich, wenn man für sich selber klar hat, dass das nicht schambesetzt ist. Also natürlich sind viele Dinge schambesetzt. Wir nutzen ja auch Worte, die Scham beinhalten, die Schambehaarung, die Schamlippen. Das alles, und da sieht man auch, wie sehr Worte auch unsere Gedanken prägen können.
Vulvalippen, Leute, Vulvalippen ist das bessere Wort.
Vulvalips.
Übrigens gibt es tatsächlich diesen einen Punkt mit, wir setzen uns mal hin und lesen da mal ein Buch drüber. Den gibt es bei uns tatsächlich, nämlich wenn es darum geht, Nein zu sagen. Also ja. Ich habe ein ganz tolles Buch gekauft. Das habe ich gesehen, ich glaube, bei Johanna, die auf Instagram Pinkepunk heißt. Die hat es ja mal empfohlen und das ist auch, hat da alle Leute, also viele Leute kennen das, glaube ich. Das heißt irgendwie Nein, ich will das nicht oder Nein, irgendwie so. Ich gucke nach, ich verlinke das. Kasimir ist noch ein bisschen jung dafür, aber wir haben uns das schon angeguckt und da sind so ganz viele unterschiedliche Kurzgeschichten, also so immer nur so eine Doppelseite, kurze Geschichten drin über Themen, bei denen Kinder Nein sagen, also bei denen sie selber bestimmen dürfen und Nein sagen müssen, dürfen, können. Bis hin zu ein Fremder kommt und sagt, ich habe ein Kaninchen in meinem Auto oder so, ne? Oder der Onkel oder die Tante will dich immer küssen oder sowas. Und dann ist so die Geschichte schon so, okay, dem Kind ist das unangenehm und dann gibt's immer so ein kleines Quiz. Was könnte das Kind jetzt sagen? Also was wäre die richtige Antwort, um das zu erreichen, was es will, nämlich, dass es nicht geküsst werden möchte. Und das hat sogar Kasimir teilweise schon ganz gut hinbekommen und ich finde, das kann man ja immer wieder wiederholen und dafür gibt's ja auch nicht so einen richtigen Anlass, also darauf zu warten, dass mal jemand kommt und sagt, hey, ich hab da hinten ein paar Bonbons, komm mal mit. Aber das fand ich einen guten Moment und das Buch werde ich auf jeden Fall verlinken. Das hat jetzt gar nichts mit Geschlechtsteilen zu tun, aber fällt mir in diesem Zusammenhang ein, wo du das sagst, mit dem Hinsetzen und Lesen.
Ja, mit Selbstbestimmung. Also was ich zum Beispiel, ich bin ja eine ganz schlimme Kuschelmutter, also furchtbar, glaube ich, für die Kinder, aber ich frage und
ich auch.
Und wenn ich zum Beispiel morgens, Lucio ist ja auch echt schon groß, und morgens, wenn dann, er hat jetzt ja auch einen Lichtwecker, weil ich habe mir einen neuen, besseren gekauft, er hat den alten, ollen Lichtwecker bekommen. Und wenn morgens sein Licht angeht, passiert bei dem gar nichts und wenn das Wecker klingelt, auch nicht. Und dann muss ich ihn halt trotzdem wecken und dann habe ich manchmal Lust, da mich auch einfach nochmal ganz kurz bis zum nächsten Bimmeln ins damit hineinzukuscheln ins Bett und dann frage ich, ob ich das darf und ich frage dann irgendwie und er sagt auch, wenn ich es darf, darf ich und wenn nicht, dann nicht. So und ich finde, so zum Beispiel kann man den Kindern auch beibringen, ja, also ich bestimme, ob das okay ist und auch bei den Eltern, also dass man auch dort sagen darf, nee, ich habe jetzt echt keine Lust zu kuscheln oder ich möchte nicht, dass du mit mir jetzt hier in einem Bett liegst oder so.
Ich mag keine Küsschen. Ja, okay, dann nicht.
Oh, ey, ja. Und ich bin echt sehr verkuschelt und ich glaube, dass wenn man dann Kinder hat, die für die das zu viel ist, also für die wäre ich ein totaler Albtraum, deshalb frage ich. Also und es ist auch okay, ein Nein zu bekommen und das ist dann auch zu akzeptieren. Also man selbst kennt das ja von sich auch, dass man nicht andauernd irgendwie, keine Ahnung, von irgendwelchen Tanten oder so abgeschleckt werden. Und
ich wurde als Kind so oft
angefasst von Fremden.
Genau, auch. Wenn dann so emotionale Erpressung stattfindet, also so dieses, wenn dann, gibst du mir noch eine Umarmung oder ein Küsschen oder so und dann sagt das Kind Nein und dann, ah, dann ist die Tante aber traurig. Ja, es ist das Problem der Tante, nicht das des Kindes. So, also, ne, das finde ich ganz furchtbar, sowas. Da achte ich auch tatsächlich extrem drauf bei Kasimir.
Ich bin da, glaube ich, auch erst spät drauf gekommen, so richtig drauf. Also ich, oder ich weiß es gar nicht. Also, ich glaube, dass man bei manchen Dingen auch so krass geprägt ist. Ich zum Beispiel habe ja auch eine Mutter, die sehr körperlich ist, die auch immer irgendwie alle Freunde zum Glück gibt's Corona, Leute.
Ich fand das immer sehr schön, von deiner Mama umarmt zu werden.
Das schützt euch vor meiner Mutter. Aber für die ist es jetzt wirklich die Hölle, ne? Dieses nicht berührt werden und so und nicht umarmen dürfen. Die sagt doch immer, oh, ich würde euch jetzt am liebsten in den Arm nehmen. Also ich kenne halt auch dieses Gefühl, dass man ein schlechtes Gefühl hat, wenn man das nicht macht. Ich muss tatsächlich wirklich doll darauf achten, dass ich nicht auch so werde. Und versucht es auch. Also falls meine Mutter das irgendwann hört, sie möchte gern irgendwann alle Podcasts hören. Wenn sie das endlich hinkriegt mit ihrem Endgerät, dann würde ich sagen, Mama, du bist eine richtig gute Kuschlerin und Umarmerin. Und ich hoffe, dass Corona bald vorbei ist. Mach weiter so. Du machst es richtig gut, aber frag vorher.
Wolltest du nicht noch von einem spirituellen Erlebnis erzählen?
Wow, das passt richtig gut zu dem Dings. Als hättest Gott, wir sind so in Verbindung. Ninja, du hast es gespürt, dass es genau darum ging,
ja.
Um Berührung. Also, habe ich schon tausendmal erzählt, Ich übe immer noch, auch mit einer Gruppe, jeden Morgen 6.15 Uhr, nur noch bis zum 21. Zur Wintersonnenwende. Die Kirtan-Kriya, also bis dahin übe ich das noch in der Gruppe und dann übe ich das aber weiter. Vielleicht 1000 Tage und dann bin ich erleuchtet. Also heute ist, glaube ich, der 45. oder 46. Tag. Und es ist eine aktive Meditation. Und heute hatte ich eine krasse Empfindung dabei. Es gab in den letzten Wochen auch immer mal, es haben auch alle berichtet, dass man mal weint oder dass man ein Kribbeln auf der Kopfhaut spürt oder dass es auf einmal einem total schnell vorkommt oder ganz langsam. Man berührt mit dem Daumen die einzelnen Finger, also führt so Mudras aus und manche sagen so, ich hatte auf einmal das Gefühl, meine Finger gehen noch viel weiter oder so. Es gibt dann halt so manchmal so bestimmte Dinge, die sich ereignen, ohne dass man sie hervorruft. Oder wir hatten zum Beispiel einen krassen Lachanfall mal oder solche Dinge. Und heute war das so, dass ich danach, sprechen wir immer noch darüber, wie es uns geht, um nicht dann so rauszugehen aus der Meditation und allein zu sein. Dann haben wir immer noch 5 Minuten oder so und erzählen uns was. Und ich hatte heute dann was erzählt und dann habe ich mit meiner Hand gestikuliert. Und meine Hand war weit weg von meinem Kopf, aber so auf Kopfhöhe und fuhr so über das, so in Gesichtshöhe runter. Und in dem Moment spürte ich ein krasses Kribbeln auf meinem Kopf, in meinem Gesicht. Total krass, also wirklich krass. Und ich habe so gemerkt, oh krass, das ist genau in der Bewegung meiner Hand war dieses Kribbeln. Dann habe ich so geschaudert und das, also, was ist denn los? Und dann habe ich das nochmal gemacht und nochmal. Und ich konnte mit meinen Händen so in einiger Entfernung über das Haar und über die Stirn streichen. Jetzt ist es weg. Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, ich würde mich ganz sanft berühren und hatte richtig Schauer auf der Kopfhaut, im Nacken. Voll krass. Das war super gruselig. Es war auch schön. Und ich habe danach tatsächlich gedacht, das muss ich jetzt loswerden, weil ich kann so nicht in den Tag gehen. Weil wenn ich die ganze Zeit so das Gefühl habe, jemand berührt mich oder also da müsste ich halt, ich hätte mehr als 1,50 Abstand gebraucht, gefühlt, um sicher zu sein. Und dann, das war jetzt ein doofer Scherz, ne, wisst ihr. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich musste mich nochmal runterbringen, habe mich nochmal hingesetzt, meditiert, habe dann ein bisschen Yoga geübt und dann war es auch weg, habe so ganz erdende Sachen gemacht. Aber es war voll krass. Und meine Freundin Lilly hat dann gesagt, ja, du, wie cool, du kannst deine Aura streicheln. Und das hat sich wirklich so angefühlt. Ich habe dann natürlich mit Jan darüber gesprochen und habe ihn gefragt, ob er denkt, dass ich crazy werde, ob mich das verrückt macht. Und der hat gesagt, nee, das ist nicht verrückt. Das ist ja total möglich, dass das so ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich dir sage, wahrscheinlich habe ich meine Aura gestreichelt, dann hat er gesagt, ja, das ist verrückt. Ja. Aber, ganz ehrlich, ich bin mir sicher, ich habe meine Aura gestreichelt.
Ja, okay.
Und Leute, also, und ich glaube, ich bin, also, ich meine, es glauben ganz viele Leute, dass sie nicht verrückt sind. Ich glaube, also man kann feststellen, dass sie verrückt sind. Nowadays gibt es sehr, sehr viele Menschen, die verrückt werden und so.
Wobei ich betonen möchte, dass
das
Leute,
Wort
die
verrückt.
Genau, Verschwörungserzählungen erzählen, nicht verrückt sind, sondern gefährlich.
Ja,
gefährlich und im Zweifel rechts.
Ganz schön rechts. Das, und vor allem outen sich die Leute dann auch immer mehr mit ganz schlimmen Sprüchen.
Genau, also ich wollte nur diese Verbindung von
auflösen.
Psychischen Erkrankungen und verrückt und so ein bisschen aufheben.
Genau, das ist auch, ach Mann, ich bin so, ich darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, über Fehler, die ich ganz oft mache. Aber ich habe tatsächlich jetzt mal ganz
ich
im Ernst.
Ich mache nie Fehler.
Ich ja. Sehr, sehr oft. Aber das, ich wollte ganz im Ernst nochmal sagen, dass das ein krasses Gefühl war und auch echt ein ganz schönes Gefühl. Und dass wir dann aber auch über so Sachen gesprochen haben, also der Jan und ich, über zum Beispiel, das ist ja so, es gibt ja so ganz viele Körperexperimente, dass man zum Körperexperiment, das hört sich ganz schlimm an, aber also dass man zum Beispiel die Hände über Kreuz verschlingt und dann die Hände umdreht und dann nicht mehr genau weiß, welchen Finger man anhebt so und nicht mehr so, ne, weil man sich verwirrt oder dass man auf einmal das Gefühl hat, dass die Nase ganz lang wird. Mhm. Beim Yoga ist es oft so, dass wenn man aus der Vorbeuge kommt und ich dann sage so und jetzt richte dich auf und stell dir vor, die Kopfkrone wächst zum Himmel, dass man dann das Gefühl hat, auf einmal wirklich ganz groß zu sein, das beschreiben Leute und dass man sich ganz klein fühlt oder so und dass diese ganzen Dinge, die das Gehirn kann, dass die dann ja in dem Moment, die fühlen sich halt wirklich so an. Und im Grunde ist es wahrscheinlich auch wissenschaftlich zu erklären, was da passiert ist. Und dennoch glaube ich tatsächlich, dass eben nicht alles wissenschaftlich zu erklären ist und dass man, wenn man solche speziellen Erfahrungen macht, dass man die auch wertschätzen darf und dass man die auch bewerten darf. Genau. Und dabei nicht gleich den Verstand verlieren muss oder sowas. Also für mich war das eine ganz, ganz, ganz schöne Erfahrung und ich weiß auch, warum ich meditiere, weil mir das total hilft und auch diese Erfahrung mir helfen und ich spüre, dass irgendwie ich so einen Zugang finde noch zu anderen Sensationen, körperlich und geistig so. Und das ist total cool und horizonterweiternd. Und ich kann jetzt meine Aura anfassen. So.
Cool. Und du bist auf dem Cover des Fokus. Ist das noch die aktuelle Ausgabe?
Ja, es ist die aktuelle Ausgabe.
Ja, guck mal, eine Jury hat 100 Frauen ausgewählt, 100 Frauen, die unsere Zukunft bestimmen werden oder so?
Oh Gott, Mann, ey, frag du mich das. Ich muss kurz was dazu sagen. Also, ich habe das ja auch gepostet und ich habe dazu geschrieben, also natürlich freue ich mich total darüber, dass ich damit...
Fang jetzt nicht an, das runterzuspielen, Denise.
Nein, aber es ist mir auch wahnsinnig unangenehm.
Warum?
Weil es einfach so viele, naja, und genau das, also Jasmina, ne? Also Quattromilf. Die hat mir gratuliert und ich habe ihr gesagt, oh ey, mir ist es so unangenehm. Sie hat dann auf getwittert, hey, ein Mann würde das nie sagen, feiert euch, Ladies. Ja. Ich feiere das jetzt, dass ich da damit dabei bin. Ich finde das richtig, richtig toll und dennoch sehe ich so viele andere Frauen, die da ihren Platz gehabt
haben. Ja, aber das ist immer das Problem mit diesen 100 irgendwas oder 25 irgendwas oder 10 irgendwas. Das ist immer eine Auswahl, bei der man denkt, ja, aber es gibt ja noch die und die und die und die. Oder auch bei diesen 100 sind ganz viele dabei, wo ich denke, boah, das sind so geile Ladies, super gut, dass sie dabei sind.
Und andere, wo man denkt so.
Und genau, es sind auch ein paar dabei. Looking at you, Alice Schwarzer. Wo ich nicht weiß, wie die das jetzt für dieses Jahr darauf geschafft haben. Ich glaube, ach so, es geht irgendwie darum, die irgendwie 2020 Herausragendes geleistet haben oder so, ne?
Ja.
Mhm. Irgendwie so, genau. Also ich wollte dir eigentlich nur dafür gratulieren und die Leute dazu aufrufen, diese Zeitschrift zu kaufen. Und man weiß ja auch nicht, nach was für Kriterien die Jury das ausgewählt hat. Ist auch völlig egal. Ihr könnt einfach diese Zeitschrift angucken und ihr könnt so ein paar Leute könnt ihr
überblättern. Könnt ihr auch einfach im Zeitschriftenladen angucken.
Ja, könnt ihr überblättern und ganz viele andere könnt ihr euch durchlesen und vielleicht auch neue Leute zum Beispiel für euren Instagram-Feed neu kennenlernen. Was mich auch so ein bisschen immer an diesen Sachen stört, ist, das hatten wir eben schon bei den Kinderbüchern, ist halt so 100 Frauen. Also es ist auch da, sind wir
genau,
immer noch.
Genau, und da ist mein Fehler, mein Fehler.
Ja.
Ich habe ja...
Ach so.
Ja. Oh, kannst du das dann bitte gleich nochmal richtig erklären? Also ich wollte dann alles richtig machen. Mir kam es komisch vor. 100 Frauen. Und dann habe ich das ist auch so das Ding. Also ich komme gleich zum Punkt. Aber... ich glaube, ich habe hier gerade ein Problem gehabt, bei dem viele aussteigen und sagen, das ist mir alles zu viel, zu kompliziert, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ne? Also, und zwar habe ich dieses Posting gemacht und habe der Frau ein Sternchen gegeben. Ich war mir auch nicht sicher, irgendwie kam mir auch schon komisch vor, aber irgendwie habe ich gedacht, das ist ein bisschen richtiger vielleicht, ist es aber nicht. Und Ninja erklärt jetzt, warum es nicht richtiger ist. Also ich wollte inklusiver sein mit dem Sternchen und habe aber, genau, habe das falsch interpretiert oder habe das auf meine Art interpretiert. Und sagen wir mal, die Verabredung, und die hat, das hat auch einen guten Grund, ist eine andere. Und zwar diese.
Genau, also erstmal liegt das Grundproblem, ich will es nicht Problem benennen, was waren jetzt einfach 100 Frauen, ja? Aber die Grundannahme von 100 Frauen liegt ja beim Fokus in dem Fall. Also die haben gesagt, wir beschäftigen uns nur mit Frauen. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Und ich meine jetzt auch gar nicht, die hätten da auch Männer dazu nehmen sollen, sondern man hätte vielleicht irgendwie die Range an sich ein bisschen weitermachen können. So, egal. Aber du meintest es ja gut und wolltest dann mehr Leute mit einschließen. Und es ist aber so, dass Menschen, die sich durch dieses Sternchen vermeintlich mitgemeint fühlen sollen, in der Regel nicht mitgemeint fühlen. Denn wenn jemand zum Beispiel eine Transfrau ist, auch dieser Begriff ist schwierig, denn dann ist sie eine Frau.
Ja.
Sie ist eine Frau, ja. So und wie Frau, der Schauspieler Elliot Page, der jetzt bekannt gegeben hat, er ist ein Mann, ist ja. Er ein Mann. Und dann gibt's ja so, dann hatten einige Medien den Fehler gemacht, den Deadname, den sogenannten, zu benutzen, also den alten Namen im alten Geschlecht ist auch falsch. In dem Geschlecht, in dem er vorher gelesen wurde. Und das ist dann zum Beispiel auch, das wurde auch viel kritisiert, da wurde viel drüber diskutiert, ja, sind wir da jetzt zu, wieder, was darf man noch sagen und sind wir alle zu empfindlich, bla bla bla. Nur um das zu erklären, also das sind dann eben Frauen, fertig.
Genau.
Und alle, die sich nicht diesem binären Geschlechtersystem zuordnen können, die würden ja dann auch nicht als Frauen mit Sternchen bezeichnet werden wollen, sondern da würde man dann einfach sagen, Frauen und nicht-binäre Menschen und queere Menschen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da sind wir nie, genau wie in allen anderen Diskussionen, am Ende der Fahnenstange angelangt und wir lernen alle dazu. Und wer weiß, was für ein Blödsinn ich gerade erzählt habe, bei dem ich mich wieder korrigieren müsste. Aber ich werde einen ganz tollen Artikel von Hengame Yagubi Farah vom Missy Magazin verlinken. Da geht es genau um diese Sternchengeschichte, den ich dir auch geschickt hatte. Und da steht da einiges nochmal zu drin, da kann man sich ganz gut zu informieren. Ansonsten kann ich zu diesem ganzen Thema immer sehr, das werde ich auch verlinken, das Buch von Felicia Ewert empfehlen und das Buch von Linus Giese. Die verlinke ich beide.
Und was ich irgendwie gerne mal nochmal betonen möchte, ist, dass es nicht hilft, diese Gespräche nicht mehr zu führen. Und das ist natürlich, wenn Dinge passieren, die mit denen dann die Gruppe, die gemeint ist, nicht einverstanden ist und man darauf aufmerksam gemacht wird, dass man sich dann nicht beleidigt zurückzieht, sondern dass man sagt, okay, wusste ich bis jetzt nicht, mache ich ab jetzt anders. Falls es mir nochmal passiert, bitte erinnere mich gerne. So, also, und das ist irgendwie, wir müssen halt lernen, und das ist, glaube ich, sowieso so ein bisschen so das Problem unserer Zeit, so ein bisschen das Ego zurückschrauben und dieses ständige, oh boy, jetzt bin ich aber beleidigt, ich mache da nicht mehr mit, ist mir alles zu anstrengend, dass wir das vielleicht einfach mal abstellen und sagen, hey, klar, ich habe da was versucht, das war irgendwie Bullshit, was soll's, Schwamm drüber, ich schreibe das jetzt einfach nochmal, ich mache mal die Sternchen einfach weg. So,
ich erwische mich dabei übrigens auch oft, ne, dass ich bei manchen Sachen oder bei manchen Nachrichten oder bei manchen Diskussionen, also Nachrichten an mich und manchen Diskussionen so denke, ja, okay.
Ja.
Und dann kaue ich da so ein paar Stunden drauf rum und dann fällt mir ein, dass die Person gegebenenfalls, nicht immer, aber gegebenenfalls vielleicht doch was Wichtiges gesagt hat und ich das vielleicht doch nochmal für mich irgendwie annehmen könnte. Und ich glaube, das ist ein ganz normaler, ganz wichtiger Prozess und es ist total okay, das zu sagen, dass man da im ersten Moment von angenervt ist, aber dann doch irgendwie vielleicht was dazugelernt hat. So.
Ja, und es ist halt auch voll wichtig, weiter zu sprechen und sich auch nicht vor Fettnäpfchen zu scheuen, weil es funktioniert sonst nicht, dass man im Gespräch bleibt. Es wird immer mal was in die Hose gehen und dann ist das halt so und dann sagt man Entschuldigung. Aber dieses Entschuldigung, in die Kacki, Pippi,
in die, mein Kind ist dreieinhalb, ich höre das den ganzen Tag.
In die Hose gehen, Entschuldigung. Das war eine richtig hässliche Vokabel. Manchmal greift man einfach in die Scheiße. Schöner? Und dann sagt man so, das tut mir leid, ich wasche das jetzt mal kurz ab und dann entschuldige ich mich. Und das ist doch auch nicht so schlimm.
Der hat so ein Laster, den man auseinanderbauen kann und wieder zusammen. Und er baut da so dran rum in seinem Zimmer und ruft auf einmal, was soll denn diese verdammte Scheiße hier? Ich fand's so geil.
Ja, da hört man die Eltern raus.
Ja, ich korrigiert habe, weil ich dachte, ja, Fluch. Fluch, mein Kind, das ist gut für dich. Lass
Fluch,
es raus.
Mein Kind, es ist gut für dich, genau. Manche sollten vielleicht auch wirklich einfach mal fluchen. Das Ding ist aber, dieses mit dem sich entschuldigen, ne, und dass das nicht funktioniert, oder dass das vielen so schwer fällt, weil es am Ego kratzt oder so und weil man sich dann dumm fühlt und ja nicht dumm sein möchte, sondern klug und schillernd und wundervoll. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Also wir haben ja auch in unserem Bekanntenkreis und in meinem Kollegenkreis und Bekanntenkreis, weil es sind tatsächlich nur Männer, Leute, die richtig, richtig tief mit beiden Händen in einen Riesenhaufen Scheiße greifen und das überall hinschmieren, wo sie nur können. Und wir fragen uns, wenn die irgendwann mal das checken, dann können die doch nicht mehr zurück mit dem, wie sie sich jetzt zu positionieren haben. Es sei denn, sie wachsen über sich hinaus und sagen, hey, das war richtig, richtig blöd, dass ich das gemacht habe. Und was ich auch wirklich lerne, was ich merke, was den Leuten so schwer fällt, ist sich zu entschuldigen. Es geht irgendwie, es verhärten sich die Fronten. Niemand sagt mal, oh, ich habe da einen Fehler gemacht, sondern es wird irgendwie gesagt, nee, du bist Kacke mit, ich sag so oft.
Das habe ich aber nur gesagt, weil du und du das und das gemacht hast.
Genau, und dann ist irgendwie vorbei. Also dann geht nichts mehr. Ich frage mich, wie die Leute Beziehungen führen, wie die ihre Kinder erziehen, wie die irgendwie sich weiterentwickeln, wie die irgendwie neue Dinge dazulernen. Das funktioniert nicht, wenn man glaubt, man hat schon alles die Weisheit mit Löffeln gefressen. Scheiße mit Löffeln gefressen. So, jetzt wird's aber ekelhaft. Hoffentlich
Two girls,
ist
one cup. Ja, jetzt ist der Punkt, wo wir Schluss machen sollten für heute.
Wirklich. Genau. Eigentlich wollte ich über Märchen sprechen, weil ich hatte ja die glorreiche Idee. Und natürlich, das ist wirklich.
Aber das ist so ein großes Thema. Das Thema
ist
uns
riesengroß, dieses Thema. Ich fand's auch so spannend, weil ich wusste, während ich das so in der Hand hatte, ja, es ist nicht so gut, aber ich hatte auch richtig Bock reinzugucken. Und vielleicht muss man da mal irgendwann was mitmachen. Ich habe nämlich mein altes und ich habe tolle Nachrichten bekommen. Also ich muss ganz kurz anteasern, weil ihr könnt uns gerne dazu schreiben, was ihr für Gedanken dazu habt, vielleicht für die nächste Folge. Ich wollte die Märchen aus meinem Weihnachtsbuch, was ich als aus meinem Märchenbuch, was ich als Kind zerfleddert habe, so viel habe ich darin gelesen, ich glaube auch wegen der schönen Aquarellzeichnung ganz viel drin rumgeblättert und es sind halt die krassen Grimms-Märchen, die haben auch ganz schön oft in die Scheiße gegriffen, die Brüder, und ich hatte irgendwie Bock, die vorzulesen und habe das dann irgendwie so mir darüber Gedanken gemacht und auch mal gefragt, ob Leute das wollen, und sehr, sehr, sehr viele Leute wollten das und habe aber gleich im Anschluss auch nochmal drüber nachgedacht, vielleicht auch ein bisschen spät, dass ich das vielleicht doch nicht will. Und das ist ein total gutes Thema. Besonders nachdem, ich habe das ja erst gedacht, als ich das Buch in den Händen hatte und habe gedacht, oh, mein Märchenbuch. Und dann habe ich mal angefangen zu lesen und habe gedacht, oh Gott.
Es gibt eine Information, die ich gerne in dieser Folge schon droppen möchte, weil ich sie sehr wichtig finde. Bitte verbreitet diese Information. Es wird nämlich immer falsch erzählt. Der Froschkönig verwandelt sich nicht in einen Prinzen, weil er geküsst wird, weil sie ihn gegen die Wand klatscht.
An die Wand geschmissen.
Ich möchte das gerne, das ist ganz wichtig, dass wir uns das alle merken, dass er sich nicht verwandelt und dass man nicht Frösche küssen muss, sondern man muss sie einfach gegen die Wand schmeißen. Ja,
Genau, ja, was ist das eigentlich mit diesem Kuss? Sie schmeißt ihn gegen die Wand.
Die Moral von der Geschichte, I don't know. Er will ja von ihr geküsst werden.
Aber sie schmeißt ihn gegen die Wand, klatscht und dann wird er zum Königssohn. Und, aber das Schlimme ist, dass der Vater ja sagt, sie soll den glitschigen Frosch in ihr Bett nehmen.
Ja, es ist alles.
Das ist das Schlimme daran.
Das ist nur also, ein Punkt. Und die Originale von den Grimms Märchen sind auch richtig, richtig üble Geschichten. Also da können wir nächstes Mal drüber sprechen.
Meine Fassung ist aus dem schönen Jahr 1937.
Ja, es ist schon gesitteter als die ganz Originalen.
Aber 1937 ist schon auch ein krasses Jahr gewesen. Okay, also damit beenden wir die heutige Folge.
Wahrscheinlich nicht so divers, diese Märchenerzählung. Nee.
Du, es war alles dabei, von Geschlechtsteilen bis zu Fröschen und Scheiße.
Ich habe auch noch so ein altes Märchenbuch hier stehen. Ich gucke da auch als Vorbereitung. Nächstes Mal bereiten wir uns ein bisschen vor. Ich gucke da auch mal als Vorbereitung rein.
Komm, wir lesen auch am Abschluss ein Märchen vor. Ich überlege gerade, nächstes Mal, ich überlege gerade, ob ich vielleicht einfach, ich habe ja so kleine Episoden geschrieben, aber es wirkt so sehr ego. Schaut mal her. Aus meiner Kindheit, vielleicht lese ich die einfach vor.
Ja, eins meiner Lieblingsmärchen ist übrigens Tischlein deck dich.
Ah, das finde ich auch gut. Aber der Vater von denen, der hat einen richtigen Sockenschuss, wirklich.
Ja.
Die Väter, die sind alle gestört. Dieser König, der seiner Tochter sagt, nimm den Glitschefrosch mit. Und der Vater, der lieber einer Ziege glaubt als seinen eigenen Kindern.
Ja, das haben die schon sehr früh erkannt, glaube ich, dass Männer einfach manchmal schwierig sind.
Ja, meiner nicht.
Leider trotzdem immer die Macht haben. Auch das erzählen diese Märchen.
Genau, und man müsste halt darüber sprechen, wenn man sie gelesen hat. Müsste man dann ins Gespräch gehen.
Lest bitte ein Märchen bis zum nächsten Mal, ist eure Hausaufgabe. Ciao.
Ja, warte kurz, ich wollte noch kurz sagen, ganz kurz zum Abschluss. Ich habe meine Hausaufgaben immer noch nicht gemacht und diesen Film gesehen, aber ich habe heute angefangen, Dead to Me zu gucken. Kennst du die Serie?
Was?
Dead to Me?
Nee, habe ich noch nicht geguckt. Habe ich abgespeichert.
Ja, gucke ich jetzt gerade. Habe heute erste Folge gesehen, gucke ich jetzt weiter.
Ja,
tschüss.
Guckt dir mal Anarchie und Liebe an. Ist besser.
Auch das noch? Ja, das habe ich noch.
Guckt euch alle Anarchie und Liebe an. Ist so geil.
Gibt's es
Anarchie und Liebe, der Typ ist so heiß. Das ist einfach, auch die Frau ist super heiß. Alles ist, das ist eine ganz tolle, lustige Serie. Ganz
sexual.
Und wenn ihr sehr, sehr schöne, gute Sexszenen sehen wollt, außerhalb von Pornografie, das ist auch so absolut okay, dann guckt ihr euch bitte, wie heißt es, Good Friends oder so? Von Sally Rooney ist die Romanvorlage. Ach, ich verlinke es auch.
Gibt's du, aber Ninja, wir können jetzt nicht aufhören, weil ich muss noch mal ganz kurz sagen, das Schlimmste als Junge, als Mädchen oder als Pubertierende war Filme gucken mit der Mutter und dann gibt's eine Sexszene oder einen Kuss. Ist, so
aber das muss man ja jetzt
peinlich.
Nicht mit der Mutter gucken. Diese Szenen sind wirklich so
aber
gut,
damals.
Weil sie so, es gibt da sogar Artikel zu, dass sie sind so einvernehmlich. Es gibt jetzt so einen Job es gibt einen Job am Set, der ist ganz neu.
Intimkoordinatorin. Es gibt erst eine einzige in ganz Deutschland.
Ja, eine Teamkoordinatorin. Und bei dieser Serie war auch eine dabei und ich muss sagen, man merkt's. Und ich habe die geguckt.
Ist es eine englischsprachige Serie?
Kann man auch auf Deutsch gucken.
Aber es ist eine englischsprachige, ist es eine englische oder ist es eine amerikanische Serie? Genau, weil wie heißt sie denn? Das ist nämlich eine Frau, die auch diese Ausbildung anbietet.
Genau.
Das ist eine Britin. Und
genau.
Es gibt in Deutschland eine Intimkoordinatorin und die wollte ich ja auch unbedingt mal interviewen. Sag mal, wollen wir die? Ninja, wir haben ja nie Interviewfolgen. Ne? Aber wollen wir die vielleicht mal so, guck mal, 2021. Dawning of the Age of Aquarius. Da kommt wieder der Wassermann. Da können wir doch einfach mal vielleicht eine Folge, oder ich mach's bei Und Du so, mit einer Intimkoordinatorin machen. Also,
ja.
Das ist doch spannend, oder?
Ja, finde ich auch. Ich finde es wirklich ganz spannend, weil, wie gesagt, man merkt das dieser Serie an und ich habe die im Zug angefangen zu gucken. Auf meinem iPad hatte ich mir die runtergeladen und dann kam irgendwie, ich glaube, die eine Szene dauert 20 Minuten oder so und ich saß da so und dachte, nett, aber leider war ich im Zug und Leute konnten an mir vorbeigehen und auf mein iPad drauf gucken und so. Naja.
Ja. Verlinkt bitte auch mal Julia Efferts. Das ist die Intimkoordinatorin, die einzige bisher in Deutschland. Und Und die, ich hab mal so, ach sorry, wir sind gleich weg, Entschuldigung, gleich ist die Folge vorbei, aber die habe ich mal in einem Interview, also oder in, nee, das war gar nicht ein Interview, das war so ein Online-Treffen von Filmschaffenden und da hat sie nämlich von ihrem Job erzählt und auch von der Kritik, dass so Leute sagen, dann das hemmt ja die ganze Geschichte und sie meint so, nein, im Gegenteil,
mache ich die auch den Eindruck,
Szenen
es passiert eher
heißer und weil nämlich alle wissen, was sie tun und niemand Angst haben muss, dass ihr oder ihm gleich irgendwo hingegriffen wird, wo er oder sie vielleicht getriggert wird oder diese Berührung als unangenehm empfindet. Es ist eigentlich wie eine Stuntkoordinatorin oder ein Stuntkoordinator, der sozusagen die Szene dramaturgisch, also der die inszeniert und jeder Griff sitzen muss. Also wenn du mit einem Messer rumfuchtelst und einen Kollegen da hast, dann musst du halt, auch wenn das Messer stumpf ist, trotzdem muss der wissen, wann das Messer an die Kehle kommt, das wird geübt. Nur Sex wird nicht geübt und es ist gut, dass es das gibt und eigentlich möchte ich das auch werden.
Okay, nächstes Berufsziel, Denise.
Berufsziel 297. Check. Okay, alles Gute, ihr Lieben. Wir hören uns irgendwann wieder, vielleicht im nächsten Jahr. Ne?
Vielleicht machen wir eine kleine Pause, um auch ein bisschen runterzufahren jetzt.
Genau,
wir habt eine schöne Zeit, was auch immer ihr feiert oder wenn ihr nicht feiert, hoffentlich ein paar ruhige Tage für euch. Ciao.
Genau, und seid lieb zueinander. Nicht zu lieb.
Aber Fragen vorm Kuscheln. Tschüssi.
Genau. Tschüss.